Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglichst, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich reich. Wir haben euch heute wieder ein Thema mitgebracht aus der Kurzzeitvermietung und auch ein bisschen ein Trendthema, denn wie jeder mitbekommen hat, ist Nachhaltigkeit ein Thema, das ganz, ganz groß geschrieben wird und auch wir beschäftigen uns so ein bisschen bei uns im Betrieb damit, wie man Dinge nachhaltiger gestalten kann, umweltbewusster gestalten kann. Und natürlich auch im Rahmen der Zielgruppe muss das Ganze entsprechend passend und ausgerichtet sein. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wo der Trend so hingeht, was wichtig ist als Betreiber zu beachten und wo vielleicht auch die Vorteile für uns als Betreiber darin liegen, nachhaltig zu handeln. Und da wollen wir direkt reinstarten.
Genau, also zunächst gilt es vielleicht nochmal zu klären, wieso das Ganze jetzt überhaupt für uns als Betreiber bzw. als Gastgeber wirklich wichtig ist. Also ich denke, um das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und so weiter kommt man nicht mehr drum rum. Es ist ein relevantes Thema. Es hat auch definitiv seinen Platz und seine Berechtigung und deshalb steht es auch in unserer Verantwortung, dementsprechend auch das Ganze aufzusetzen und letzten Endes dann auch für die Gäste, sage ich mal, an Relevanz darzustellen. Es kann eine Positionierung sein, eine sehr nischige, aber auch grundsätzlich sollten die ganzen Betriebsabläufe definitiv nachhaltig gestaltet werden, weil es eben nicht nur den Faktor hat, dass man damit werben kann, nachhaltig zu sein, sondern auch der Punkt, dass tatsächlich man dadurch auch Kosten einsparen kann. Und dementsprechend ist das Thema Nachhaltigkeit heute im Fokus und wir geben da euch mal ein paar Tipps mit, was man umsetzen kann, was zum einen eben halt marketingtechnisch ganz gut aufsetzbar ist, aber zum anderen auch, wie gesagt, für die operativen Abläufe definitiv eine Kostenreduzierung darstellt.
Vielleicht mal allgemein noch kurz zu dem Thema in der Branche. Pauschalreisen machen zwar immer noch den Großteil aus in der ganzen Tourismusbranche und auch bei der Gästenachfrage. Dennoch geht immer mehr der Trend auch hin zu, gerade im Bereich Ferienunterkünfte, individuellere Unterkünfte zu gestalten und bereitzustellen, die auch naturverbunden sind, die vielleicht wirklich irgendwo im Wald sind. Alles, was natürlich irgendwie umsetzbar ist. Und auch wir sehen das, dass ja alles, was irgendwie so ein bisschen exklusiver und besonderer ist, natürlich bei den Gästen immer mehr ankommt und sie dafür gerne auch in Kauf nehmen, vielleicht mal weiterzufahren oder ähnliches.
Genau, nicht nur weiterzufahren, sondern auch höhere Preise dafür zu zahlen. Und wenn wir jetzt hier drüber sprechen, ist es vor allem mit Freizeitreisenden gemeint, also Geschäftsreisende, die haben nochmal andere Vorlieben oder Monteure oder Privatreisende. Aber gerade bei Freizeitreisenden gibt es zunehmend diesen Trend auf jeden Fall. Und dementsprechend auch wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu sein und das Ganze umzusetzen. Was kann man grundsätzlich optimieren, dass es, sage ich mal, das Ganze kosteneffizienter wird und wir gleichzeitig der Umwelt was Gutes tun? Das ist ja Number One Punkt erstmal intelligente, smarte Systeme, die das Licht und die Heizung regeln. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel Taro, das ist ein intelligenter Thermostat, den kann man an die Heizung dran machen und den wiederum kann man mit dem Channel Manager verbinden, mit seinem PMS und dann ist es so connected, dass letztlich das System erkennt, wenn ein Gast zum Einchecken kommt, dann heizt er schon 2-3 Stunden im Vorfeld die Wohnung leicht auf, dass der Gast ein angenehmes Klima hat, spielt in die Gästezufriedenheit ein, aber auch wenn der Gast auscheckt, reguliert er die Heizung automatisch wieder nach unten. Das heißt, keine Reinigungskraft muss dran denken, dass man die Heizung runterschaltet, der Gast muss nicht dran denken und dementsprechend haben wir hier Heizkosteneinsparungen ganz automatisiert abgebildet. Und das ist natürlich schon mal ein super kosteneffizienter Punkt, und ein Punkt, der auch in die Gästezufriedenheit einspielt. Das gleiche gilt mit automatischen Lichtschaltungen. Also auch hier, das kennt jeder, Bewegungsmelder bei Lichtern. Damit kann man sehr gut arbeiten. Wenn es bereits in den Immobilien verbaut ist, umso besser. Wenn nicht, kann man überlegen, ob man das hier und da nachrüsten lässt. Bewegungsmelder, dass das Licht einfach automatisch an- und ausgeht. Die Kosten sind dafür eigentlich auch recht überschaubar. Und auch wir haben letztens zum Beispiel so einen Bewegungsmelder einbauen lassen. Der Kostenpunkt ist überschaubar, hängt natürlich immer davon ab, wie viel muss wirklich verändert werden, was kann eingebaut werden, wie viele Bewegungsmelder müssen eingebaut werden und uns. Da einfach mal zu einem Elektriker gehen, der kann da euch bestimmt ein passendes Angebot machen. Aber letzten Endes kann man auch hier dadurch Kosten reduzieren, weil es ganz klar ist, der Strom läuft nicht durch. Gleichzeitig spielt es auf die Nachhaltigkeit ein, genauso ähnlich wie bei den Heizungen letzten Endes. Also hier geht es darum, dass man Betriebskosten minimiert und davon natürlich dann auch profitiert, indem man dann eben mit solchen Systemen arbeitet. Und gleichzeitig ist das auch ein Nachhaltigkeitsfaktor.
Ja, wir haben kürzlich einen Bewegungsmelder eingebaut in einem Ferienhaus, in dem auch mehrere Ferienwohnungen sind. Das war ein perfekter Case, in dem das Ganze Sinn gemacht hat, weil wir auch einen Gemeinschaftsbereich haben, also einen Flur, wo die ganzen Gäste durchlaufen. Und hier war das Licht dann oft an, weil jemand vergessen hat, es auszuschalten, weil man eben wirklich manuell den Lichtschalter drücken musste. Und dann wurde das natürlich oft vergessen und somit haben wir immens viel wahrscheinlich Strom verschwendet, was absolut nicht nachhaltig ist und für unsere Kostenstruktur total unnötig. Dementsprechend haben wir gesagt, komm, da nehmen wir einen kleinen Invest in die Hand. Wie Roman gesagt hat, war sehr überschaubar, hat hier wirklich Sinn gemacht. An der Stelle finde ich es auch noch wichtig zu sagen, so automatisierte Systeme wie jetzt Bewegungsmelder, das Ganze kann man ja auch für Wasserhähne installieren lassen, sollte aber nicht den Komfort der Gäste beeinflussen, weil eben zum Beispiel, ich war mal in einem Hotel, da ist das Wasser dann immer ausgegangen. Man konnte sich gar nicht richtig die Hände waschen. Also das war so kurz eingestellt, dass man gar nicht lange die Hände waschen konnte. Ich bin jetzt kein Gast, der wegen sowas eine schlechte Bewertung schreibt. Aber tatsächlich würde das viele Leute stören, definitiv. Und ich sehe, auf was die Leute im Betrieb alles achten. Das sind teilweise ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, auf die man nicht kommt. Deswegen hier auch immer überlegen, wo macht es wirklich Sinn? Wo ist es komfortabel für den Gast, dass er eben zum Beispiel nicht dran denken muss, das Licht auszumachen? Aber wo ist es vielleicht auch dann irgendwie unnötig und überzogen?
Aber zum Beispiel das mit der Heizung spielt eher auf die Gästezufriedenheit ein. Und auch das mit dem Licht ist definitiv ein wichtiger Punkt. Du warst jetzt gerade schon im Bereich Sanitäranlagen. Mhm. Da kann man zum Beispiel mit automatisierten Wasserhähnen, wie du ja meintest, gerade arbeiten. Spielt wahrscheinlich eher weniger auf die Gästezufriedenheit ein, würde natürlich aber nochmal Wasserkosten sparen. Das gleiche gilt mit wassersparsamen Duschköpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ja, sowas gibt's auf jeden Fall. Die lassen nicht ganz so viel Wasser durch, diese Duschköpfe. Dadurch kann man 20 Minuten duschen und verbraucht man teilweise nur, sag ich mal, ein Dreiviertel davon, was man normalerweise verbrauchen würde. Und das ist natürlich auch nochmal eine Einsparung definitiv. Aber, jetzt kommt das große Aber, auch hier gibt es Gäste, die sagen, ja, die Dusche hat keinen guten Wasserdruck, also finden wir nicht gut, weil die nicht connecten können, dass das ein wassersparsamer Duschkopf ist, wenn man es nicht explizit schreibt, beziehungsweise die Gäste darüber informiert, dass man halt darauf ein bisschen achtet, dass das Ganze nachhaltiger gestaltet ist. Wenn es einfach so eingebaut ist, kann es zum Unverständnis bei den Gästen kommen und die dann sagen, oh, schlechter Wasserdruck. Das ist dann auch so ein Thema, wo man nochmal berücksichtigen muss letzten Endes.
Wobei man natürlich an der Stelle auch sagen kann, ja, zu dem Thema wassersparender Duschkopf, aber es wird natürlich bei solchen Kleinigkeiten immer schwierig sein, es jedem Gast recht zu machen, weil dem einen ist es dann zu krasser Wasserdruck, hatte ich auch schon in der Unterkunft, dem anderen ist es zu weich, dem anderen ist die Matratze zu weich, dem anderen ist sie zu hart. Also da ist es sowieso sehr, sehr schwierig, aber wenn man so den Mittelweg wählt, dann macht man damit tendenziell die Mehrheit zufrieden.
Genau, deshalb einfach hier nochmal für sich überlegen. Ich finde jetzt auch der wassersparsame Duschkopf ist gar nicht an sich so schlecht, weil schade, glaube ich nicht. Ich habe auch schon mit solchen Duschköpfen geduscht. Ich fand jetzt den Wasserdruck immer noch in Ordnung. Natürlich muss dann natürlich auch der Standardwasserdruck vom Haus an sich passen. Ja. Genau. Ja, ein weiterer Punkt ist letztlich dann auch im Bereich der Küche. Auch hier können wir nochmal etwas, sag ich mal, nachhaltiger das Ganze gestalten. Sadia, was hast du da so für Punkte?
Ja, definitiv Thema Kaffeemaschine. Und in ganz, ganz vielen Unterkünften werden ja Nespresso- und Kapselmaschinen insgesamt genutzt. Und mittlerweile gibt es da auch nachhaltige Kapseln, die natürlich da sind, die genutzt werden können, die aber bei der Entsorgung trotzdem meistens noch nicht ganz so nachhaltig sind, weil man sie vielleicht nicht auf den Kompost oder so schmeißen kann oder eben nicht besonders nachhaltig entsorgen kann. Deswegen, also wir präferieren hier tatsächlich immer die Variante mit der Senseo-Kaffeemaschine. Wir fahren damit sehr, sehr gut. Wir haben die in jeder Unterkunft drin. Die ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis überschaubar. Die haben eine lange Lebensdauer und das Gute ist, auch jeder Gast weiß, wie es funktioniert. Und vor allen Dingen kann man sehr günstig und sehr nachhaltig diese Pads einkaufen und sie sind kompostierbar, was eben sehr positiv ist, gerade wenn es um biologische Abbaubarkeit geht. Und bisher hat sich darüber auch kein Gast beschwert. Aber vor allen Dingen das Thema Einkaufspreis und dann natürlich auch Entsorgung. Finde ich natürlich schon, im Vergleich zu den Kapseln haben da die Pads um einiges mehr Vorteile.
Genau, die Kaffeemaschine lässt sich trotzdem recht gut reinigen. Ich würde sagen, die Nespresso vielleicht ein bisschen besser noch als die Senseo-Kaffeemaschine, aber nichtsdestotrotz ist der Vorteil der Senseo, finde ich, da schon prägnanter. Vor allem, wenn man sich halt eben schon nachhaltiger ausrichtet, ist es da schon besser, dass man dann so eine Möglichkeit wählt als zwar nachhaltige Kapseln für die Nespresso-Maschine, aber wie du ja gerade meintest, die sind ja auch gar nicht so nachhaltig. Genau. Auch ein wichtiger Punkt letzten Endes, wo wir auch mitarbeiten, sind ja auch nachhaltige Reinigungsmittel. Es hat den großen Vorteil, dass man wirklich sagen kann, okay, wir achten eben auf einen nachhaltigen Betrieb, auf eine nachhaltige Reinigung. Das kann man wirklich sehr gut fürs Marketing aufwenden. Das machen wir auch, weil wir haben ja uns ein bisschen mehr auch in die Richtung Nachhaltigkeit platziert, weil das ein Riesenmarkt ist in der Beherbergung, der noch nicht so abgedeckt ist, wie er eigentlich hätte sein können, weil ja eben auch viele Vorteile mit einhergehen und nicht nur Einschränkungen. Oft denkt man ja auch bei dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, oh, so viele Einschränkungen, da zahle ich eher mehr drauf, als dass es mir was bringt. Aber wie wir ja gerade dargestellt haben, in dem Fall ist es gar nicht so. Nochmal aber kurz zu den Reinigungsmitteln. Die haben halt den Vorteil, dass die echt eine enorm gute Reinigungsleistung haben. Zum Beispiel vom Biohi. Die sind schon richtig krass, die Reinigungsmittel.
Es gibt super qualitativ hochwertige biologische Reinigungsmittel. Wir haben selber schon welche getestet. Wir haben ja auch eine kleine Historie in dem Bereich. Wir haben ja selbst mal nachhaltige Reinigungsmittel verkauft, by the way. Für manche, die uns schon länger verfolgen, wissen das vielleicht. Ja, also es gibt da wirklich sehr, sehr gute Alternativen, die auch sehr überschaubar sind von den Kosten. Wie gesagt, Biohi hat jetzt Roman an der Stelle genannt. Das kann man auch als gewerblicher Kunde einkaufen in sehr, sehr großen Mengen. Genauso kann man es als B2C-Kunde einkaufen. Und die kann ich definitiv empfehlen. Die haben auch aggressivere Reiniger für Backofen, für Rohre und so weiter, aber eben trotzdem mit der biologischen Komponente. Und die riechen auch, finde ich, gut. Dann gibt es aber natürlich auch Reiniger wie von Frosch zum Beispiel, die man in jedem Einzelhandel findet, aber natürlich auch im Internet nochmal unter Umständen gewerblich günstiger einkaufen kann, die auch nachhaltig sind. Und vielleicht sogar mit einer nachhaltigen Verpackung sogar kommen und die hier sehr, sehr gut im Betrieb genutzt werden können. Man muss halt auch immer bedenken, dass man ja sowieso viel Personal dann vielleicht auch hat, das irgendwie mal neu dazukommt, das vielleicht mal geht. Da muss wieder alles soweit neu erklärt werden. Und wenn man eben sehr aggressive chemische Reiniger benutzt, die, würde ich sagen, so meistens eben von Betreibern genutzt werden, dann hat man eben den Nachteil unter Umständen, dass vielleicht jemand auch Reinigungsmittel falsch benutzt, falsch anwendet, damit Möbel kaputt macht oder Oberflächen zerstört. Und das ist halt auch der Vorteil bei nachhaltigen Reinigungsmitteln, dass die insgesamt schon milder sind, weil wie schade wäre es, wenn auf dem schönen neuen Holztisch dann gleich irgendwie was ausgeblichen ist. Und das ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, letzten Endes, die gerade vom Biohi, die haben sehr gut die Reinigungsleistung, machen aber nicht die Möbel kaputt, wie du meintest, sind relativ gut in der Anwendung fürs Personal verwendbar. Und auch ein wichtiger, großer Punkt, worüber eigentlich kaum gesprochen wird, Personen, die wirklich über eine längere Zeit Reinigung machen, eben im gewerblichen Bereich und mit aggressiven Reinigungsmitteln arbeiten, bekommen auf kurz oder lang gesundheitliche Probleme. Und das ist auch das Thema ein bisschen soziale Verantwortung. Es klingt jetzt alles so irgendwie, weiß nicht wie. Aber ich finde, das ist schon was, wo man auch dran denken kann, weil wenn ich jeden Tag Reinigung mache, das geht in die Lunge, ich fasse das vielleicht mal ohne Handschuhe an und so weiter und so fort. Man sieht es auch teilweise bei Personen, die viel in der Reinigung arbeiten, dass die gar nicht so gute Hände haben, aufgrund von diesen aggressiven Reinigern. Und deshalb spielt es da auch nochmal positiv rein.
Absolut. Also ich kann schon sagen, ich will, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Ich will, dass alle im Team und vor allen Dingen die, die natürlich dann so mit, wie du sagst, Reinigern und so arbeiten müssen, die vielleicht auch zuvor schon mal in einer großen Reinigungsfirma gearbeitet haben oder sogar in der Reinigung und die damit auch schon Erfahrung haben, die dann das entsprechend auch schätzen, dass da natürlich nicht ganz so aggressive Dinge genutzt werden. Und da finde ich, haben wir eben auch, wie du sagst, eine Verantwortung auch dann zu schauen, dass es jedem gut geht. Und dass entsprechend man nicht irgendwie mit einem, keine Ahnung, nicht nach 3 Monaten schon irgendwie einen Husten entwickelt oder so. Ich war übrigens neulich in einer Reinigung tatsächlich, also in einer chemischen Reinigung, wo Leute Klamotten hinbringen zum Reinigen. Und ich habe dort ein Paket abgeholt, weil es auch ein Paketshop war. Und dann dachte ich mir schon beim Reinlaufen, wie aggressiv riecht es hier bitte? Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, wenn ich da arbeiten würde, wirklich den ganzen Tag und dann 5 Tage die Woche oder sogar noch öfter, was das wohl mit der Lunge machen würde. Und ich bin da nicht mal so empfindlich. Also ich glaube, da gibt es noch Leute, die haben eine viel empfindlichere Nase als ich und sind da vielleicht noch mal anfälliger, haben vielleicht eine noch mal sensiblere Haut. Aber das war so extrem, dass ich gesagt habe, wenn man da arbeiten muss tagtäglich, weiß ich nicht, wie lange man das aushält. Und es gibt ja noch andere Branchen, in denen es sehr ungesund ist zu arbeiten, wie als Lackierer und so weiter. Und wenn man da eine Möglichkeit hat, Mittel einzusetzen als Arbeitgeber, die eben nicht ganz so schädlich sind, warum sollte man das nicht tun?
Also auch ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die ich in der Unterkunft machen kann, was ich aber auch einen sehr coolen Aspekt finde, worüber wir noch reden können, ist auch ein bisschen das Thema, die Umwelt mit einzubeziehen. Also nicht nur alles spezifisch auf die Unterkunft an sich, sondern wirklich die Umwelt. Und da ist es so zum Beispiel, dass man den Gästen Hinweise geben kann, wo sie zum Beispiel die Natur gut erleben können, wie sie damit umgehen können, dass man da jetzt nicht irgendwie über die Felder läuft, weil dann da XYZ kaputt geht und da einfach so ein bisschen mehr Naturnähe mit reinbringt, mit reinspielt. Die Leute finden es interessant, solche Hinweise tatsächlich und denken jetzt nicht so, oh, das darf ich nicht und jenes darf ich nicht, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie ich es verpacke. Und da geht es eher mehr darum, die Natur dann zu erleben und mitzunehmen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Also das kann man als Guest Experience sehr gut platzieren. Da könnt ihr mal schauen, was bei euch da in der Region eben so gibt und was man da so spielen kann. Zum Beispiel, wenn das jetzt eine Unterkunft in den Bergen ist, dann kann man ja mal schauen, okay, was gibt's denn da für Wanderwege? Vielleicht auch so Sinneswanderwege. Das kommt nämlich auch immer mehr, wo man so mit allen Sinnen das erleben kann. Das mögen doch die Gäste voll gern.
Ich bin gar kein Fan davon.
Nee, ich auch nicht, aber...
ja, natürlich ist das was,
ich bin auch kein Fan davon,
halt
aber das...
mit kleinen Kindern gut machen kann.
Das kommt richtig gut an bei den Gästen. Also solche... bestimmten Wanderwege, wo man noch mehr ein bisschen erleben kann und so. Das spielt auch rein. Und vor allem halt für die Positionierung und für die Gäste.
Ja. Ein Thema, weil du Guest Experience angesprochen hast, da kann man auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ganz, ganz viel in so für die Gäste auch machen mit Tipps und so weiter. Was zwar nicht ganz so positiv vielleicht die Guest Experience betrifft, aber wo man trotzdem auch das Bewusstsein der Leute schaffen kann, ist halt bei dem ganzen Mülltrennungsthema. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal schon in der Folge drüber geredet. Es ist halt leider oft ein großes Thema im Betrieb, dass es mit dem Müll Probleme gibt. Und das ist auch nur so eine Kleinigkeit eigentlich, die man auch sehr, sehr leicht in den Griff bekommen kann. Aber wenn man sich kein gutes System überlegt hat, kann es schon mal drunter und drüber gehen. Auch da kannst du als Betreiber sagen, ich gebe meinen Gästen gelbe Säcke, ich gebe meinen Gästen einen Behälter für Papier, einen für Restmüll, vielleicht sogar einen für Biomüll, wenn es eine Biotonne gibt, dass sie wirklich schön sortiert trennen können und dass sie natürlich genug Müllsäcke haben, vielleicht sogar eine Rolle unter der Spüle legt, dass sie da einfach immer genug ja, Platz und genug Möglichkeiten haben zum Entsorgen, dass vielleicht auch nochmal eine Übersicht in der Unterkunft hängt, wie genau Müll getrennt werden muss, weil halt gerade Leute aus dem Ausland das nicht wissen und nicht verstehen. Und die Behälter sollten natürlich auch beschriftet sein. Beschriftungen sind sowieso etwas, was im Betrieb nicht fehlen darf, einfach fürs Verständnis. Und leider gibt es ja auch innerhalb von Deutschland so viele Unterschiede, was Mülltrennung angeht. Ich finde es eigentlich nicht mehr normal. In Bayern gilt das und dann nicht mal in der einen Gemeinde in Bayern gilt das und in der anderen das. Also
ja, man muss sich da mal überlegen. Also da haben wir das spezifische Beispiel. Es sind zwei Gemeinden, die sind ungefähr eine halbe Stunde voneinander entfernt. Bei der einen Gemeinde kommt Plastikmüll in den gelben Sack und bei der anderen Gemeinde kommt der aber in den grünen Sack. Also das ist schon...
Ja, also erstens mal, wie soll man sich das merken? Und zweitens, ja, muss es trotzdem natürlich noch ein bisschen einfach irgendwie sein für die Leute. Und jetzt auch ein Gast, der natürlich da Urlaub macht, wird es nicht eine halbe Stunde sich mit Mülltrennung beschäftigen.
Deshalb umso wichtiger, dass man das einfach strukturiert aufzeigt. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Macht es für den operativen Betrieb wieder einfacher.
Und auch da kann ich sagen, also seitdem wir da auch nochmal Schilder aufgehängt haben und auch die Leute darauf sensibilisiert haben, was jetzt zum Beispiel nicht im Müll geschmissen werden darf oder was halt wirklich gesondert entsorgt werden muss auch, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und es hat sich bisher nie jemand darüber beschwert oder irgendwie gemeint, dass es ein Problem wäre. Und dementsprechend fährt man damit sehr, sehr gut. Du kannst was für die Umwelt tun, kannst die Gäste drauf sensibilisieren und gleichzeitig hast du auch nicht das Problem hinten raus, dass dann irgendwie Müllberge überquillen und die Leute alles irgendwo hinschmeißen. Denn das kann schon gerade in der Hochsaison mal vorkommen, wenn niemand weiß, was er machen soll. So, dann schmeißt man es halt irgendwo hin, legt es neben die Tonne dran. Also das ist ein Punkt, den man von vornherein beachten sollte und mit dem du dir auch hinten raus viel Ärger sparen kannst.
Genau, also das ist auch auf jeden Fall ein Punkt, was man immer besser machen kann. Ich glaube, das Thema Mülltrennung, die schon aktiv das Business betreiben, die kennen es, dass es immer mal wieder zu Problemen kommen kann. Ja, und noch ein anderer Punkt, wo ich noch war, draußen die Umwelt mit einbeziehen, dass man da vielleicht auch überlegt, okay, was gibt's denn da so für Sachen, die ich vielleicht unterstützen kann, wo die Gäste unterstützen kann, wo ich die Gäste hin empfehlen kann. Zum Beispiel gibt's im Allgäu ein paar Imker. Da ist es so, dass die Leute da hingehen können, sich informieren können über die Bienen und so weiter und damit auch eine Verbundenheit wieder bekommen zur Region, aber auch eben zu ja, der ganzen Natur an sich. Und deshalb, das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es 100.000 andere Sachen, die spezifisch immer zur Region passen. Und das ist halt auch was Cooles, weil das kann man halt gut fürs Marketing aufwenden, wenn ich da mal so ein paar Kooperationen habe und dann natürlich auch langfristig ein größeres Netz spinnen kann, was mir Relevanz im Business gibt, was mir Relevanz bei den Gästen gibt, aber auch Relevanz bei Sachen oder beim Thema Nachhaltigkeit mitbringt. Deshalb ist es eigentlich einen schönen Kosmos, den man da sich nach und nach aufbauen kann, wo man mehr profitiert, als dass man sich da selber einschränkt im Betrieb. Weil die uns vielleicht schon länger verfolgen, Kostenreduzierung, hohe Gewinne, das ist so unser Ding, was wir erreichen wollen. Und wenn es natürlich dann auch im Einklang ist mit der Umwelt, ist natürlich umso schöner. Aber das ist schon unser höchstes Erstreben, dass das betriebswirtschaftlich alles gut aufgestellt ist.
Ja, und, vielleicht ganz kurz zu dem Punkt, was wir halt auch schon oft gesehen haben, dass Leute, gerade so auf dem Land, irgendwelche Gastgeber oder auch Leute, die da irgendwie neue Ferienwohnungen aufgebaut haben, Leute, mit denen wir teilweise im Gespräch waren, für potenzielle Übernahmen oder ja, wenn sie eben selber das nicht mehr machen wollten, haben wir gesehen, okay, die haben sich hier wahnsinnig viel Mühe gegeben, das alles aufzubauen, haben wirklich bis ins kleinste Detail das alles durchdacht, haben auch vielleicht ökologische Sachen umgesetzt, haben hochwertigste Möbel da reingekauft und natürlich auch mit Einrichtung kann man schon sehr, sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit machen.
Richtig.
Aber
viel,
ja. Vergesst am Ende des Tages nicht, dass ihr daraus ein Business machen wollt. Was bringt das alles, wenn ich dann Zehntausende von Euros in Systeme und in Nachhaltigkeit und in Biomöbel und was weiß ich alles gesteckt habe und am Ende brauche ich 10 Jahre, bis da mal 1 Cent Gewinn rauskommt?
Genau.
Das bringt mir halt nichts. Es ist ein Business und es sei denn, es kommt jetzt jemand daher und sagt, ich will hier, keine Ahnung, ich habe hier eine idealistische Vorstellung, aber dann ja, sprechen wir nicht, weil wir sprechen eben über den Business Case.
Genau, also auch ein ganz wichtiger Punkt. Für sich abschätzen, welche Maßnahme bringt mir jetzt welchen Impact einen positiven Impact für mein Business. Und zum Thema, das haben wir ja heute gar nicht angesprochen, nachhaltige Möbel. Das ist super, da kann man auch viel machen. Man kann auch viel mit Upcycling machen letzten Endes. Aber das kostet Zeit. Und wenn ich nicht selber die Zeit in Upcycling investiere, dann kostet ein Sack voll Geld. Es sind zwar sehr schöne Stücke, aber die sind nicht für ein Business geeignet, weil das kostet einfach viel zu viel. Und die ganzen Punkte, die wir euch heute hier vorgestellt haben, das sind auch Punkte, wo ihr effizient im Betrieb davon profitiert und natürlich dann auch da was mitgeben könnt den Gästen. Ja, also unser Anliegen ist jetzt nicht the next world Nachhaltigkeitsding zu werden. Das ist auch tatsächlich.
Wir werden auch nie eine NGO sein.
Nein, es wird wir sind keine NGO. Das wird auch de facto nicht möglich sein, weil es geht um Rentabilität und nur wenn wir Rentabilität erreichen, können wir das Business halten, das Business weiter wachsen lassen und natürlich dann auch so in der Form Menschen was zurückgeben. Aber wenn ich davor schon klein, klein denke und sage, ich muss das richtig machen und das muss alles rundum nachhaltig sein, dass ich sagen kann, ich bin nachhaltig, das funktioniert nicht, weil dann könnte man immer noch sagen, ja, ein Teil von deinen Gästen kommen ja immer noch mit dem Auto. Das ist eigentlich nicht so nachhaltig. Also ich denke, es geht mehr darum, dass man sieht, was kann ich am Positives in die Welt reingeben oder zurückgeben und was kann ich davon auch für mich rausholen. Und das muss einfach so in der Balance sein. Genau, und darum geht's. Einfach gesund eine Balance herstellen. Und das ist ja auch so unser Lebensmotto, ein bisschen alles im Maßen und jetzt nichts übertrieben, extrem in eine Richtung.
Genau, und um einen Punkt noch zu ergänzen zu dem letzten Thema, das du genannt hast, Thema Upcycling und Möbel. Ja, das sind so Dinge, wie du gesagt hast, das kann auch mal schnell teuer und vor allem sehr zeitaufwendig werden und am Ende des Tages bei einem Business ist eben Zeit auch Geld. Dementsprechend ist es nicht so lukrativ, was wir aber auch schon öfter gesagt haben und auch am Anfang gemacht haben, eben auch gebrauchte Möbel eingesetzt, gebrauchte Sachen, die ich selber nicht mehr gebraucht habe, die wir nicht mehr gebraucht haben, die Leute nicht mehr gebraucht haben oder eben von eBay Kleinanzeigen auch Sachen zu nutzen. Damit kannst du Geld sparen. Idealerweise hast du auch nicht zu viel Aufwand damit, weil es schon aufgebaut ist, also gerade wenn es eine Kommode ist oder so eine kleine oder ein kleiner Beistelltisch, der schon aufgebaut ist oder ein Dekostück, dann hast du natürlich auch das nicht und kannst damit kostengünstig und nachhaltig deine Unterkunft einrichten. Also das finde ich immer noch eine schöne Sache für Anfänger. Später, wenn man größere Einheiten einrichtet und so, macht es einfach keinen Sinn. Es ist logistisch und so weiter nicht abdeckbar. Aber gerade am Anfang kann man sowas sehr, sehr gut noch machen.
Genau, also am Anfang ist es super. Nachhaltigkeitskomponente erfüllt, Kostenkomponente erfüllt und man kann da auch wirklich coole Unterkünfte draus machen. Also deshalb für den Anfang ist das noch ein super Hinweis auf jeden Fall.
Genau. So, in dem Sinne, wir verlinken euch gerne unter dem Podcast unsere Amazon Storefront, bei der wir zum einen alle Artikel immer mit reinhauen, die wir selbst in unserem Business nutzen, die wir auch wirklich wärmstens weiterempfehlen können, von Schlüsselboxen bis hin zu irgendwelchen Reinigungsutensilien, bis hin zu irgendwelchen Einrichtungsgegenständen und Dekoartikeln und vor allen Dingen Kleinigkeiten, wie auch Kleiderbügel zum Beispiel, die man auf Amazon sehr, sehr günstig, aber auch vor allen Dingen per One-Click kaufen kann und wir alle wissen, dass wir auf Amazon nicht leben, dass wir ohne Amazon nicht leben können, weil einfach die Lieferzeit so gut ist. Dementsprechend kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen und auch hier in der Storefront haben wir natürlich ein paar nachhaltige Artikel mit verlinkt für die Folge heute und dementsprechend schaut da gerne vorbei. Ansonsten lasst uns wie immer Feedback zukommen, Ideen, Themen, Fragen, die ihr habt, die wir gerne mal im Podcast mit aufnehmen können und dann freue ich mich, dass ihr zugehört habt und sagt bis zur nächsten Folge.
Bis dann, gute Geschäfte.
Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.